Deutschlandfunk, Europa heute.
Einfach mal frei die Meinung zu äußern, das ist in Russland oft eine heikle Angelegenheit. Egal ob auf der Straße oder im Netz. Der Staat reagiert nicht selten mit Repressionen. Doch seit Russlands Krieg gegen die Ukraine wird die Schlinge noch enger gezogen. Wenn sogenannte Falschinformationen über russische Auslandsaktionen verbreitet werden, drohen bis zu 15 Jahre Haft. Und Kritik am Krieg wird als Falschinformation bewertet. Damit schafft es der Apparat rund um Präsident Putin, große Teile der kritischen Bevölkerung mundtot zu machen. Doch eine Frau lässt sich davon nicht einschüchtern. Die Politologin und Historikerin Tatjana Worozhekina. Sie war Professorin und Dozentin an verschiedenen Universitäten, steht wegen ihrer Kritik unter enormem Druck, lebt aber immer noch in Russland. Mein Kollege Frederik Rother hat mit ihr gesprochen.
Frau Worozhekina, Sie leben in Russland, Sie beobachten auch die Gesellschaft. Wie wird in der russischen Gesellschaft über den Krieg gesprochen?
Das ist eine ziemlich komplizierte Frage, weil in den ersten Tagen des Krieges das Regime praktisch alle unabhängigen Medien, in denen über den Krieg diskutiert wurde, ausgeschaltet hat. Und wenn wir auf die Gesellschaft schauen, aus meiner Sicht gibt es keine eindeutigen wissenschaftlichen Kriterien, um zu verstehen, wie die Gesellschaft tatsächlich mit dem Krieg umgeht. Das liegt daran, dass die Menschen zuallererst Angst haben. Und auch Umfragen funktionieren nur mehr oder weniger gut in demokratischen Ländern. Aber in Staaten mit autoritären Regimen gibt es eine starke Verzerrung. Zweifellos gibt es aber einen Teil der Gesellschaft, der den Krieg unterstützt. Ich glaube, dass die Mehrheit den Krieg ignoriert. Und es gibt einen Teil der Gesellschaft, ich schätze ca. 20%, der sich, auch wenn das immer gefährlicher wird, gegen den Krieg ausspricht oder eine Antikriegsposition einnimmt.
In Deutschland heißt es oft, es ist Putins Krieg. Würden Sie da zustimmen oder trägt auch die russische Gesellschaft eine Mitverantwortung an dem, was wir hier sehen?
Ich glaube, dass die russische Gesellschaft zweifellos eine große Mitverantwortung trägt, weil sich in ihrem Umfeld das Putin-Regime erst bilden konnte. Das hängt vor allem mit dem großen sozialen, wirtschaftlichen Trauma der 90er Jahre zusammen, als der Gesellschaft liberale Reformen mit Gewalt aufgezwungen wurden. Und der Zusammenbruch der Sowjetunion hat die imperialen Gefühle bei den Menschen verstärkt. In dieser Situation kam Putin an die Macht. Putin wiederum hat diese Frustration, die sich angesammelt hatte, maximal genutzt. Man kann also sagen, ein beachtlicher Teil der Gesellschaft hat Putin bis zu einem gewissen Grad geschaffen. Und er hat zur gleichen Zeit die Gesellschaft immer mehr geformt. Deshalb gibt es eine breite Verantwortung für diesen historischen Plan, für dieses Regime, das den Krieg in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat.
Es gibt zurzeit wenig oder eigentlich keine Proteste mehr gegen den Krieg. Warum sehen wir hier nicht mehr Widerstand?
Zuallererst, jeder Protest führt hundertprozentig zu Repressionen. Selbst wenn man mit einem weißen Blatt Papier oder mit den 10 Geboten auf die Straße geht, führt das zur Verhaftung. Und das Zweite ist, und das ist sehr wichtig, denke ich, die, die in diesem Krieg sterben, kommen aus den weit entfernten kleinen Städten und Dörfern. Und das sind Menschen, die haben sehr niedrige Einkommen, einen niedrigen Bildungsstand. Sie können ihre Unzufriedenheit mit der Situation nicht ausdrücken. Wenn wir auf die politisch aktiveren Regionen schauen, Moskau, St. Petersburg, die großen Städte, da kommen praktisch keine Särge an, weil von dort keine Menschen in den Krieg geschickt werden.
Lassen Sie uns über Gewalt sprechen. Es gibt viele Debatten darüber, ob Gewalt ein Teil der russischen Gesellschaft ist und dass wir auch die Gewalt, die wir in der Ukraine sehen, dass wir die schon im Tschetschenienkrieg gesehen haben. Würden Sie da zustimmen?
Да, несомненно, я всегда об этом говорю. Я бы сказала больше, что...
Ja, zweifelsfrei. Ich würde sogar weitergehen. Der Tschetschenienkrieg und die damit verbundene Gewalt ist die Grundlage des heutigen politischen Regimes. Die Gewalt ist das sogenannte Foundational Principle. Und das war alles in den 90er Jahren. Der Krieg dauerte von 1994 bis 1996. Diese Gewalt hat Putin später ganz legitim an die Macht gebracht. Und die Schrecken, die massenhaften außergerichtlichen Hinrichtungen und Tötungen gegen die Zivilbevölkerung, die uns in der Ukraine so entsetzen, in Butscha, Irpin und an anderen Orten, die haben alle ihre Vorläufer in Tschetschenien. Aber daran erinnern sich nur wenige.
Gab oder gibt es denn in der russischen Gesellschaft Debatten über diese Gewalt, die es vielleicht auch in Tschetschenien gab? Oder anders gefragt, versteht die Gesellschaft, welche Gewalt jetzt in der Ukraine gerade ausgeübt wird?
Если говорить о Чечне, то, к сожалению, чеченская война, две чеченских войны.
Die beiden Tschetschenienkriege fanden komplett außerhalb des gesellschaftlichen Bewusstseins statt. Das waren blinde Flecken. Leute lebten, als gäbe es keinen Krieg, weil der Krieg weit weg an der Peripherie stattfand. Ich glaube, es gibt eine große Gefahr, dass auch der Ukraine-Krieg bei einer Mehrheit der Gesellschaft am Rand der Wahrnehmung bleibt. Bisher spürt die Gesellschaft noch keine wirklichen Entbehrungen, die mit dem Krieg verbunden sind. Die Auswirkungen der Sanktionen und die damit verbundenen ökonomischen Schwierigkeiten, die fallen bisher nicht so aus, dass die Leute den Krieg als einen Faktor für diese Probleme sehen.
Frau Worozhejkina, auf einer Osteuropa-Konferenz in Bonn haben Sie vor kurzem über den Westen gesprochen und dass der Westen auch Verantwortung trägt für die aktuelle Situation. Können Sie uns das nochmal erklären? Wie meinen Sie das?
Ich sehe hier drei Punkte. Erstens, internationale und besonders deutsche Unternehmen waren sehr interessiert daran, mit Russland wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Unabhängig von der politischen Führung, von Repressionen, von den Kriegen, die Russland geführt hat. Zweitens, die Vielzahl bekannter westlicher Politiker, aktiv oder im Ruhestand. Diese Politiker scheuten sich nicht, Aufsichtsratsmitglieder der großen staatlichen und privaten Konzerne zu werden. Auch das unabhängig davon, wie sich Russland verhielt. Und sehr wichtig ist auch, dass der Westen gute Bedingungen geschaffen hat für das politische Regime, seine Mitglieder und die Oligarchen. Der Umstand, dass die russische Politelite und die Oligarchen ihr Vermögen im Westen, in westlichen Banken und in westlichen Immobilien aufbewahrt haben, das hat die russische Elite praktisch unempfindlich gemacht gegen Druck aus der eigenen Bevölkerung. Ja, natürlich denke ich, dass der Westen eine große Verantwortung daran hat, dass sich in Russland ein Gefühl der Straflosigkeit entwickelt hat.
Hier in Deutschland heißt es oft, Russland hat imperiale Phantomschmerzen, dass der Verlust des russischen Großmachtstatus, dass der ein Grund für den Krieg ist. Wie kann man diesen imperialistischen Phantomschmerz überwinden?
Вообще говоря, имперский ресентимент или то, что можно назвать имперскими фантомными болями.
Imperiale Gefühle oder das, was man imperiale Phantomschmerzen nennt, das kennen wir aus der Geschichte. Es ist ein sehr langer, jahrzehntelanger Prozess, diese Themen aus ehemaligen Imperien rauszukriegen. Ich denke, dass insbesondere die jeweilige soziale und wirtschaftliche Situation, die politische Rechtlosigkeit die Menschen frustriert und dann fangen sie an, den imperialen Komplex zu hegen und zu pflegen. Deswegen wären innere Veränderungen in Russland sehr wichtig. Demokratisierung, dann könnte das Verlangen abnehmen, die schlechte Lage, das schlechte Leben mit imperialer Größe zu kompensieren. Aber nochmal, das ist eine Sache von Jahrzehnten. Und in ehemaligen Imperien, Großbritannien, Deutschland zwischen den Weltkriegen, ist das immer ein Problem. Und die Menschen sind bei dem Thema sehr sensibel.
Да, и если обратиться к межвоенной Германии, это всегда проблема, и люди к этому чувствительны.
Was muss aus Ihrer Sicht passieren, dass Russland diesen Krieg in der Ukraine beendet?
Может быть, несколько вариантов. Первый – это серьезные военные поражения.
Es gibt einige Möglichkeiten. Die erste, eine ernsthafte Niederlage, die Erschöpfung der militärischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten Russlands. Die zweite, irgendein Wechsel ganz oben. Man kann das nicht ganz ausschließen, aber ich weiß nicht, ob sowas passiert. Und persönlich glaube ich auch nicht daran, dass die russischen Eliten irgendwie in der Lage sind, Putin aufzuhalten. Sie sind alle mit ihm verbunden und an seinem Haken. Und das ist mir wichtig, die dritte Möglichkeit ist das Aufbegehren der Gesellschaft. Aber die Gesellschaft befindet sich, abgesehen von der Reaktion einiger Menschen, in einem schwierigen Zustand. Das muss man anerkennen. Bisher gibt es keine Mobilisierung gegen den Krieg auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.
И пока вот общество не, в обществе нет антивоенной мобилизации на уровне всего общества.
Sagt die russische Politologin und Historikerin Tatjana Worozhejkina. Sie wohnt eigentlich in Moskau, ist aber wegen ihrer Haltung aufs Land gezogen. Mein Kollege Frederik Rother hat das Gespräch mit ihr geführt.